Von Bullen und Bären, der Podcast des Börse Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen hier da draußen im Börse Express Podcast Studio zu einer neuen Folge von Bullen und Bären, powered by Dadat Bank. Mein Name ist Robert Gillinger und mir zur Seite sitzt Harald Schartner, Leiter des Privatkundengeschäfts der Dadat Bank und des Kundenservice Centers. Ein Hallo dir, Harald.
Hallo Robert, freut mich, dass wir nach langer Zeit wieder mal gemeinsam einen Podcast machen heute.
Ja, freut mich, dass du den Einstieg geschafft hast. Kleiner Scherz am Rande. Weiters im Studio ist Gerhard Winzer, Chefvolkswirt der Erste Asset Management, die rund 110 Milliarden Euro an Assets managt und damit ein durchaus großes Rädchen in Österreich dreht. Hallo Gerhard.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung.
Ja, danke dir für deine Zeit. Harald, beginnen wir, wie ich hoffe, mit etwas Erfreulichem. Wie läuft es bei euch geschäftlich?
Geschäftlich läuft es bei der Dadat Bank weiterhin sehr solide. Also wir sehen, dass das Interesse unserer Kunden an Wertpapieren und Veranlagung weiterhin hoch bleibt und das trotz eines Umfelds, das von Zinsen, Inflation oder geopolitischen Themen und teils erhöhter Volatilität geprägt ist. Besonders gefragt sind weiterhin ETFs, internationale, aber auch österreichische Aktien und breit gestreute Investmentlösungen. Gleichzeitig merken wir, dass unsere Kunden viel bewusster vergleichen, stärker auf die Kosten achten und digitale und einfache Lösungen von uns erwarten. Aber prinzipiell muss man sagen, sind wir sehr, sehr zufrieden mit den bisherigen Monaten in diesem Jahr.
Zufrieden hört man immer gerne. Und bleiben wir vielleicht auch gleich bei zufrieden. Gerhard, was hat dich als Chefvolkswirt im bisherigen Jahresverlauf am meisten überrascht? Aber ob jetzt positiv oder negativ, das kannst du dir selbst aussuchen.
Ich würde sagen, diese überraschend kräftige Widerstandsfähigkeit, Resilienz der Volkswirtschaften und der Finanzmärkte. Jetzt haben wir in den vergangenen Jahren schon fast jedes Jahr einen Schock gesehen. Angefangen mit Covid und Ukraine und höhere Zölle und heuer die Schließung der Straße von Hormuz. Man hat dann schon eine Marktreaktion gesehen, im März, ein Monat lang, mit fallenden Aktienkursen und höheren Renditeaufschlägen, aber dann seit April preist der Markt in zunehmendem Ausmaß eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormuz ein. Dann beschleunigt natürlich seit Juni, die Inflationsraten kommen auch wieder zurück. Also Überraschungen hat es einige gegeben, aber ich würde sagen, diese wirklich überraschend kräftige Resilienz der Wirtschaften und der Finanzmärkte.
Gerd, du verweist auf die robuste weltweite Konjunkturentwicklung trotz eben geopolitischer Hemmnisse. Da verweisen einige Skeptiker aber darauf, oder skeptisch eingestellte Menschen, vielleicht Wiener, dass diese Zahlen nur durch erhöhte Staatsausgaben und vor allem die vielen Dutzenden, Hunderten Milliarden, sage ich jetzt einmal, an KI-Investitionen erreicht werden. Auf wie wenigen Beinen steht dieser Aufschwung denn und was kommt danach? Stagflation, du hast doch gerade eigentlich wieder rückkommend die Inflationsraten erwähnt.
Ich möchte zwei Kennzahlen heranziehen: Wirtschaftswachstum und die Inflation. Die Inflation ist angestiegen aufgrund der angestiegenen Ölpreise, kommt wieder zurück, bleibt aber erhöht. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft für die kommenden 10 Jahre, 20 Jahre. Wir werden nachhaltig nicht mehr das Inflationsziel der Zentralbanken erreichen. Sagen wir mal global im Durchschnitt, vielleicht in dem einen oder anderen Land. Das andere ist das Wirtschaftswachstum. Der angestiegene Ölpreis hat Kaufkraft gekostet. die rückläufige Kaufkraft hat dazu geführt, dass sich die Aktivität etwas abgeschwächt hat. Jetzt mit dem gefallenen Ölpreis, glaube ich, wird im zweiten Halbjahr die wirtschaftliche Aktivität wieder ansteigen. Das heißt, wir sind nicht am Ende eines Wirtschaftszyklus, sondern ich würde argumentieren, eher am Anfang eines Wirtschaftszyklus. Jetzt haben wir im Durchschnitt global oder im Durchschnitt in den Industriestaaten ein Wirtschaftswachstum, das so am Trend liegt, in manchen Ländern sogar darüber. Ich weiß, in Deutschland und in Österreich darunter, aber ich rede vom Durchschnitt, und eine Inflation, die erhöht ist. Volkswirte beschreiben dieses Umfeld mit inflationärer Boom. Das bedeutet im Prinzip positiv für risikobehaftete Wertpapierklassen wie Aktien und eher nicht so günstig für Anleihen.
Was heißt jetzt dieses Szenario, wenn ich das so nach vorne denke? Wir stehen am Anfang eines Wirtschaftszyklus, das heißt, da treten Notenbanken, ich sage mal, eher manchmal auf die Bremse. Wir haben erhöhte Inflation. Das ist jetzt was anderes. Wie werden die Notenbanken auf dein Szenario reagieren? In den USA liegen wir derzeit 3,5 bis 3,75%, in der Eurozone bei 2,4. Wohin geht die Reise in den nächsten, sagen wir mal, 24 Monaten?
Die Zentralbanken werden nicht so reagieren auf den Inflationsdruck, wie sie müssten. Wir werden hier und da Leitzinsanhebungen sehen. Aber insgesamt, glaube ich, bleibt die Geldpolitik und die Zinspolitik unterstützend. Man braucht sich ja nur vergegenwärtigen, auch jetzt in der Eurozone, der jetzige Leitzinssatz ist bei 2,25. Die Kerninflation liegt so bei 2,4. Das ist plus minus 0% realer Leitzinssatz. Das ist weit von irgendwie restriktiv entfernt. Vielleicht sehen wir in diesem Jahr noch eine Leitzinsanhebung, die ist auch eingepreist. Gut, dann sind wir bei 2,5% Leitzinssatz. Das ist dann ein ganz leichter positiver Leitzinssatz. Also auch das wirkt nicht restriktiv. Und noch viel mehr in den USA. Ein richtig hawkisch, also inflationskämpferisch eingestellter Zentralbanker würde argumentieren, die Leitzinsen müssen um 2 Prozentpunkte rauf. Also nicht eher 3,5, sondern 5,5. Das wird aber nicht passieren. Leichte Zinsanhebungen im nächsten Jahr. Das heißt, im Folgeschluss, die Geldpolitiken bleiben unterstützend für das Wirtschaftswachstum, leider damit auch für die Inflation und für die Finanzmärkte.
Okay. Harald, wohin geht denn, weil wir waren gerade bei der Reise der Notenbanken, die Reise eurer Kunden gerade, so werde ich das so höre vom Gerhard, weiter volles Rohr in den USA und Tech-Titel, was kannst du uns da berichten?
Ja, also für uns schaut das aktuell schon danach aus, also dass unsere Anleger oder die Data-Anleger den Fokus nach wie vor klar auf den USA und auf die Technologiewerte haben, was uns aber in der Regel gar nicht so überrascht, weil gerade die US-Tech-Werte haben natürlich in der jüngsten Vergangenheit stark performt und viele bekannte Qualitäts- oder auch Wachstumswerte wie Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon oder Alphabet oder wie sie heißen, sind für den Privatanleger natürlich sehr greifbar und allgegenwärtig, aber auch die sind auch in große ETFs stark gewichtet. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die USA weiter dominant bleiben oder man kann davon ausgehen, dass die USA weiterhin dominant bleiben, weil eben diese Titel auch in den globalen Indizes hohe Gewichtung aufweisen. Es wird durchaus attraktiv bleiben, auch die Technologiewerte aufgrund der KI, der weiteren Vorantreibung der Digitalisierung, auch über Plattformmodelle. Und viele Anleger investieren ja nicht in Einzelwerte, sondern eben, wie ich es bereits angeschnitten habe, in Indizes über ETFs wie MSCI World, über Nasdaq und Standard & Poor's 500. Und da ist natürlich eine starke Tech-Gewichtung drinnen. Die Konzentration in diesem Markt ist natürlich dann auch auf der anderen Seite ein gewisses Risiko. Spannend bleibt da, ob das nur zum jedem Anleger dementsprechend da passt, weil wenn man halt in eine MSCI World investiert ist, dann hat man natürlich eine starke Gewichtung in diesem Markt drinnen. Da muss sich dann jeder hinterfragen, ob das auch noch zu seiner persönlichen Risikostruktur passt.
Mhm. Weil gerade so viele Anleger in den USA auch zwangsweise unter Anführungszeichen investiert sind. Gerd, was heißt denn der Notenbankausblick für die Euro-Dollar-Relation? Muss man da irgendwie, ich sage einmal, achtsam sein? Oder ja, wenn man da seitwärts plätschert?
Wenn es nicht die, sagen wir, unorthodoxe US-Politik geben würde, wäre ich ein Dollar-Bulle. Anders ausgedrückt, man muss sich schon wirklich sehr anstrengen, damit sich der Dollar abschwächt. Aber mit der jetzigen Politik kann es langfristig tatsächlich gelingen. Das Budgetdefizit ist so bei 6%, das ist klar nicht nachhaltig. Die Leitzinsen, wie gesagt, sind viel zu tief in den USA. Generell wirkt sowas Dollar abschwächend. Aber gleichzeitig hat man den Technologieboom in den USA und das wirkt wie ein sehr starker Attraktor. Da fließt Kapital wie von selber jetzt in den USA hin und das sind die beiden sozusagen die beiden gegensätzlich wirkenden Kräfte. Die Politik wirkt Dollar abschwächend. Ich glaube, langfristig wird sich das durchsetzen, also für die kommenden 10 bis x Jahre. Aktuell, solange dieser Technologieboom wirklich voll läuft, wirkt das Dollar unterstützend. Das heißt, jetzt bin ich mal bis Jahresende eher auf der Dollarfestigungsseite.
Harald, wie ist das eigentlich bei diesen selbstentscheidenden Kunden? Nehmen die ein FX-Risiko, Dollar-Risiko halt in dem Fall hin? Wird da viel abgesichert für Zertifikat, Optionsschein oder geht es da eigentlich vor allem normalerweise um die Kursperformance und FX ist mir egal?
Ich würde das durchaus so sehen, so wie du das als zweites gesagt hast. Also wir gehen davon aus, dass das eher untergeordnete Rolle spielt, dass das abgesichert wird. Der Privatanleger ist zwar stark investiert in US-Werte oder US-ETFs, nimmt das Währungsrisiko aber zum Teil auch bewusst in Kauf. Man muss vielleicht unterscheiden in die Einzelwerte. Kunden kaufen oft direkt an der US-Börse, machen sie dann ein US-Dollar-Verrechnungskonto auf. Aber ich glaube jetzt nicht eher zur Absicherung, sondern einfach, um nicht bei jedem Kauf und Verkauf den Währungsswitch zu haben und dadurch eben auch die Marge aus dem Währungswechsel immer bezahlen zu müssen. Das ist was für die Einzelpositionen gilt und bei den ETFs würde ich sagen, da gibt es ja unter anderem gehedgte Fonds, die in Euro gehedgt sind, wo das Währungsrisiko eher untergeordnete Rolle dann spielt. Unterm Strich würde ich sagen, die Kunden nehmen das also in Kauf und sehen also nicht nur Währungsrisiko, sondern auch vielleicht eine Währungschance darin, dass sie auch was in US-Dollar investiert haben.
Mhm. Gerd, das interessiert jetzt Haralds Kunden am wenigsten, aber gehen wir kurz in den Anleihenmarkt. Ich habe vorher so ein bisschen rausgehört, da eher risikobehaftetere Assets siehst du bevorteilt. Aber was heißt denn dein Zinsszenario für die Renditen am Anleihenmarkt? 10 Jahre in den USA haben wir derzeit 4%, 4,5% ungefähr. Wohin geht da die Reise und siehst du die Zinsstrukturkurve künftig eigentlich eher steiler oder flacher werdend?
Das ist wirklich eine technische Frage. Aber ich würde sagen, generell ist das Renditeniveau, verkürzen wir es, das Zinsniveau noch zu tief. Jetzt nicht vielleicht in jedem Land, aber so im Durchschnitt in den Industriestaaten. Es ist zu tief. Wegen der Inflation. Ich würde sagen, so ein faires, unter Anführungszeichen, Renditeniveau in den USA fängt bei 5% an. Und in Deutschland, das ist so die Referenz, aber nicht nur für andere Anleihen, sondern hier wird auch für Aktien, Deutscher Bund, es fängt bei 3% an und zurzeit handelt der Markt so, als ob 3% die Obergrenze ist. Ich würde sagen, 3% Rendite in Deutschland, in Europa ist eher die Untergrenze. Auch wegen der Inflation, auch wegen der Fiskalpolitik. Generell, aber auch deswegen empfehlen wir, sehen wir, haben wir übergewichtet, risikobehaftete Wertpapierklassen. Das fängt bei den sogenannten, früher hat man gesagt, High-Yield-Anleihen. Also Anleihen dann doch mit einem bestimmten Kreditrisiko bleiben nach wie vor aus unserer Sicht attraktiv, weil Staatsanleihenrenditen einfach noch zu tief sind.
Okay. dann mache ich jetzt einen Asset-Klassenwechsel. Staatsanleihen klingt jetzt nicht sonderlich attraktiv, wie du gesagt hast, müssten ja im Kurs fallen, wenn die Renditen wirklich noch ansteigen. Aber wenn ich diese 5% umlege aufs Fettmodell, komme ich auf ein KGV von 20, der S&P 500 liegt aktuell bei rund 25. Was schlussfolgere ich jetzt als Anleger daraus?
Dass Aktien teuer sind. Aber das ist jetzt nicht so die große Überraschung, das wissen wir. Man könnte sagen, es gibt einen bestimmten Grund, warum Aktien teuer sind, weil sie zurzeit besonders attraktiv sind. Plus, wir sind halt in der Mitte von einem IT-Boom und zugegebenermaßen, immer wenn es eine Boom-Entwicklung gibt, eine neue Technologie gibt, ist es in der Vergangenheit bis jetzt immer zu Übertreibungen gekommen. Ja, deswegen sind auch die KGVs, die Kursgewinnverhältnisse erhöht. Das gesagt, Bewertungsargumente, billig, teuer und so weiter, sind für Anlageentscheidungen nie ein besonders guter Ratgeber gegeben. Ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es war 1997, als der damalige sehr berühmte Fed-Chef Greenspan gemeint hat, es gibt eine irrationale Übertreibung. Das mag damals gestimmt haben, nur ist der Boom dann noch 3 Jahre weitergegangen. Also ich möchte es als Beispiel dafür wenden, Bewertungsargumente, hohe oder niedrige KGVs gelten nur sehr eingeschränkt als Kriterium für eine Anlageempfehlung.
Du hast jetzt ein bisschen für mich durchklingen lassen, auch deine alten Tätigkeiten. Vielleicht darf ich da kurz einmal reingehen. Du warst im Research tätig nach Fondsmanager und bist nun Chefvolkswirt. Eigentlich bist du von einem Bottom-up zu einem Top-Down im Anlagesprach gegangen. Mit deiner heutigen Erfahrung, ist es der richtige bzw. logische Weg oder wäre es hilfreich, den Weg umgekehrt zu gehen? Wobei ich hier jetzt aber gleich einschränke, wenn ich mich nicht irre, dass du Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre mit speziellem Fokus auf die Finanzmärkte studiert hast und Makroökonomie schon immer als Steckenpferd, also Hobby bezeichnet hast.
Keins gilt ohne das andere. Natürlich darf man die Gewinnentwicklung bei Aktien nicht außer Acht lassen. Im Prinzip ist der Aktienkurs nichts anderes als die zukünftigen Unternehmensgewinne. Jetzt könnte man sagen, das reicht schon, um eine Anlageempfehlung zu generieren. Allerdings das volkswirtschaftliche Umfeld ist auch sehr wichtig. Vor allem zwei volkswirtschaftliche Kennzahlen sind ausschlaggebend. Wirtschaftswachstum hoch oder tief, Inflation hoch oder tief. Und weil man sich auf Punktprognosen nie verlassen soll, gilt es jetzt ein sogenanntes Regime festzustellen. Und zurzeit und für die kommenden Jahre, glaube ich, wird die Inflation erhöht bleiben und das Wirtschaftswachstum eigentlich im Durchschnitt in der entwickelten Welt auch robust. Das beschreibt ein günstiges Umfeld für Aktien. Man könnte dann sogar im nächsten Schritt sagen, aber welche Aktien? Und da kommt wieder der Aktienanalyst zum Tragen.
Gerhard, Harald hat vorhin erwähnt, die starke Gewichtung von den USA in den MSCI-Weltaktienindizes, aktuell etwas mehr als 70%. Sagst du da eigentlich, die Börse hat immer recht und das Ganze entspricht, ich sag, der wirtschaftlichen Realität? Oder würdest du im Sinn einer Diversifizierung des Portfolios ein paar Schwerpunkte anders setzen?
Wir sind zurzeit tatsächlich die USA untergewichtet. Was natürlich Performance kostet, aktuell. Aber die Konzentration ist wirklich erhöht. Natürlich historisch betrachtet, von wann fängt MSCI an, 1971 oder so, bis jetzt hätte man sagen können, man braucht nur US-Aktien und sonst gar nichts, sondern hat man pro Jahr eine ziemlich gute Performance hingelegt. Aber jetzt mittlerweile auch IT-bezogen, weil der IT-Boom vor allem in den USA stattfindet und in Korea und in Taiwan stattfindet, aber ist die Konzentration schon ziemlich stark angewachsen. Aus diesem Grund haben wir tatsächlich die USA untergewichtet, eigentlich gar nicht so wenig. Und innerhalb der USA, jetzt ganz aktuell, nicht mehr die Enhanced Value Aktien, also früher hat man gesagt, die Growth Aktien übergewichtet, sondern sind etwas defensiver gegangen in Richtung Qualitätsaktien in den USA. Das heißt, wir haben Aktien insgesamt übergewichtet. Gut. Das volkswirtschaftliche Umfeld ist auch unterstützend. Und jetzt mit der dauerhaften Öffnung, so ist die Erwartung der Straße von Hormuz, haben sich die Risikosituation sogar noch verbessert. Aber innerhalb dieser Übergewichtung von Aktien sind wir die USA tatsächlich untergewichtet und dann noch einmal innerhalb der USA, die wirklich diese High Performer auch jetzt noch mal untergewichtet. Das ist jetzt unsere neue Allokation im Juli und mit dieser Allokation fühle ich mich eigentlich sehr wohl. So ein bisschen Risikoreduktion.
Aber und wo ist dieses reduzierte Risiko dann hingegangen?
Nach Europa. Ich weiß schon. Jedes Jahr, fast schon jedes Jahr hört man, aber heuer wird Europa outperformen und das passiert dann aber nie. Vergangenes Jahr, glaube ich, ist es ja passiert und ich bin aber zuversichtlich, dass es für die kommenden Jahre wieder passieren wird. Europa ist attraktiver geworden. Man soll ja nicht das kaufen, was sehr gut gelaufen ist, sondern man soll ja das kaufen, was nicht gut gelaufen ist und wo sich die Aussichten verbessern. Und das gilt, glaube ich, für die Eurozone oder für Europa insgesamt.
Gibt es ein Schlimmer, geht es eh nicht mehr? Oder?
Ja, also hier ist vielleicht die Stimmung tatsächlich schlechter als die Lage, vor allem wenn man in Österreich und in Deutschland sitzt.
Gerhard, jetzt setze mal bitte die Brille des Arbeitgebers, erste Asset Management Volkswirtschaft ab und sieh dich als Privatanleger. Aber wenn du dir euer Fonds-Universum ansiehst, welche treffen denn, ich sag, deinen persönlichen Geschmack aufgrund deiner persönlichen Zukunftseinschätzung am besten? Wo wird denn deine Expertise, wo fließt sie ein? Ja.
Ja, danke schön. Also ich persönlich mag Aktien sehr gerne und versuche die Aktienschwankungen zu ignorieren. Das ist wichtig. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, Punktprognosen funktionieren nicht. Und ich werde nicht nach Kalendern abgerechnet, also möglichst nicht, vor allem nicht privat jetzt. Und weil man davon ausgehen kann, glaube ich, die Inflation, die kommt nicht mehr zurück. Die Inflation bleibt erhöht. Und vor allem auch aus diesem Grund stelle ich mal Aktien hervor und dann glaube ich, das ist jetzt eine Annahme, dass wir eher am Anfang vom Wirtschaftszyklus stehen und nicht am Ende vom Wirtschaftszyklus stehen und die Zentralbanken bleiben auch noch unterstützend, auch wenn sie hier und da die Leitzinsen anheben sollten. Und man kann auch sogar leichte auch Korrekturen am Aktienmarkt sehen, weil es zu Übertreibungen im IT-Sektor kommt. Das ist alles möglich. Aber langfristig betrachtet stechen Aktien hervor mit ein paar Subtrends. Es gibt ja nicht nur den AI-IT-Boom. Ich würde sagen, leider gibt es auch den Defense-Boom. Den Boom im Verteidigungssektor. Ich glaube, das hat gerade mal erst begonnen. So, es gibt eben einen Anlass, weil heute, glaube ich, das aktuelle NATO-Summit startet.
Aber dann sprich auch von Rüstung, nicht Verteidigung.
Ja, es gibt dann noch neben dem AI-Trend den starken volkswirtschaftlichen Trend investieren. Investitionstätigkeit in immer mehr Resilienz. Das vielleicht ist einer der langfristigen Auswirkungen der Iran-Krise, dass man sich noch mehr diversifizieren soll, weg von Rohöl. Gut, das könnte jetzt theoretisch auch Kohle bedeuten, bedeutet aber auch Nuclear Energy und bedeutet natürlich auch nachhaltige Energieträger, bedeutet aber auch eine zunehmende Investitionstätigkeit in mehr Lagerbildung. Diese Wegbewegung von just in time zu in Richtung just in case, also mehr resiliente Lieferketten begonnen hat mit der Pandemie, die hat sich jetzt mit der Iran-Krise dann noch einmal verstärkt. Das heißt, wir sehen eine zunehmende Investitionstätigkeit für die kommenden Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, auch das wird das Wirtschaftswachstum unterstützen und auch die Budgetdefizite erhöht halten. Wiederum ein Argument, warum ich positiv für Aktien eingestellt bin.
Harald, wenn ich eure 10 am meisten in den Depots liegenden Einzeltitel bzw. Assets, wo ich jetzt auch Bitcoin und Gold dazu zähle, in einem Fonds bündeln würde, welche wären denn das? Hast du da eine Liste von euren...
Ja, da bin ich jetzt wieder bei der Antwort auf die zweite Frage, die ich heute gekriegt habe. Und das war also der Fokus weiter auf US- oder Tech-Titel. Da finden sich sehr viele Namen wieder von denen, die ich schon erwähnt habe. Also wir haben angefangen von einer Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway, diese Titel noch vertreten. Wir haben aber unter die 10 größten Einzeltitel, die bei uns in unseren Kundendepots gehalten sind, aber auch 3 mit einer T-Eisen, das heißt der OMV, Raiffeisen International, aber auch Erste Bank und last but not least auch einen deutschen Titel, die Allianz ist da drinnen, was mich als Bayern-Fan natürlich freut, weil da drinnen im Allianz-Stadion spielt oder in der Allianz-Arena spielt mein Club Bayern München, gibt es aber auch in Wien ein Stadion, das so heißt.
Ja, in irgendetwas muss man sich ja freuen, nachdem die Bayern-Spieler bei der WM ja nicht so ganz abgeliefert haben, oder?
Zumindest die deutschen und die österreichischen Bayern-Spieler haben nichts abgeliefert. Andere wiederum schon. Also es ist Kolumbien noch vertreten oder auch zum Beispiel die Franzosen, die wir in der Mannschaft haben. Mhm.
Harald, du hast jetzt ziemlich viele Einzeltitel vor allem aufgezählt. Gold, Bitcoin kommt in den Top 10 nicht vor und DAX Future gibt es denn auch nicht?
Nein, kommt so nicht vor. Also in die Einzeltitel sind also die 10 größten Positionen tatsächlich so, wie es aktuell gesagt. Das heißt große US-Werte, aber wie gesagt, erfreulicherweise auch 3 österreichische Unternehmen und eben ein deutsches Unternehmen.
Okay. Gerd, da wir gerade nichts von Gold und Bitcoin hörten, gibt es zu diesen Assets eine Meinung eines Chefvolkswirts oder höre ich da auch relativ wenig? Zu Gold vielleicht her?
Ja, Gold braucht man langfristig, denke ich. Der Nachteil ist, es gibt 2 Nachteile bei Gold. Gold hat keine Dividenden und Gold entwickelt sich nicht stetig, sondern in Sprüngen. Also der Goldpreis kann 10 Jahre mal seitwärts gehen. Und dann, wenn es aber dann nicht mehr anders geht, wenn der Inflationsdruck zu groß ist und die Zentralbankpolitiken zu locker sind und die Fiskalpolitiken zu locker sind, dann gibt es einen Sprung nach oben, wie auch unlängst passiert. Aktuell der Goldpreis konsolidiert gerade, weil die Zinsen angestiegen sind und das könnte sich ja noch fortsetzen. Langfristig bin ich da ziemlich optimistisch, dass der Goldpreis weiter ansteigen wird. Aber wie gesagt, ist nicht jedes Jahr, sondern der Goldpreis entwickelt sich halt in Sprüngen nach oben. Aus diesem Grund, glaube ich, gehört Gold schon allein aus Diversifikationsgründen in jedes Portfolio rein. Bitcoin ist natürlich ein bisschen heikler. Das ist eine, im Vergleich zu Gold etwas Neues. Aber mittlerweile auch schon etwas in die Jahre gekommen. Und Bitcoin zu bewerten ist natürlich immer eine Herausforderung. Aber mein starkes Argument ist, also wenn man Bitcoin so ähnlich bewertet wie Gold, dann wird der Preis von Bitcoin auf die lange Sicht noch ansteigen. Die einzige Frage ist, ist es gerechtfertigt, dass man Bitcoin so bewerten soll wie Gold? Aber man könnte es pragmatisch so betrachten wie eine Option. Die Staatsschuldendynamik ist in den allermeisten Ländern nicht nachhaltig, das kennt man. Bis jetzt sorgt sich der Markt nicht besonders darum. Das ist auch gut so. Aber wenn sich der Markt verstärkt Sorgen machen sollte über die offensichtlich nicht nachhaltige Staatsschuldendynamik, dann könnte es wieder dazu kommen, dass der Goldpreis einen Sprung nach oben macht und auch der Bitcoin-Kurs nach oben.
Gerd, wir sprachen zu Beginn über eine deiner positiven Überraschungen im bisherigen Jahresverlauf, also das ist dir selbst ausgesucht, der Resilienz der Wirtschaft. Wenn du jetzt nach vorne blickst und eines deiner Hobbys heranziehst, welches Musikstück beschreibt deinen Ausblick am besten?
Tatsächlich gebe ich in meinen wöchentlichen Blogs zum Schluss immer eine Musikempfehlung ab. Und unlängst habe ich einen Klassiker als Musikempfehlung abgegeben. Das war von Daft Punk, Technologic. Und weil wir jetzt mitten in einem AI-Boom gehen, der wahrscheinlich noch weitergehen wird.
Robert?
Ja?
Darf ich dem Gerhard da vielleicht da eine Frage stellen? Mir fällt nämlich da ein Musiktitel ein, das etwas älter von The Clash, Should I Stay or Should I Go?
Damit möchte ich für heute enden und auf Google schnell und leicht zu suchen, der Winzer der Woche. Podcast, den ich empfehlen kann. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann bitte und gerne ein positiver Kommentar. Wenn nicht, haben wir uns am besten nicht gehört. Ein Ciao an dich, Harald.
Ciao, Robert. Ciao, Gerhard. Hat mich sehr gefreut, war eine sehr nette Runde heute.
Erwähnen möchte ich noch, dass die FOS, der erste Asset Management, natürlich bei der DADAT unter www.dad.at erhältlich sind. Damit ein Ciao an Gerhard Winzer, der uns das Marktgeschehen mit dem Blick von oben eines Chefvolkswirts näher brachte. Top down eben.
Ebenso. Dankeschön, schönen Sommer.